Incoming Transmission.
Wissen Sie, als ich ein Schuljunge war, habe ich einige Worte gehört. Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, sind wir alle unwiderruflich gefesselt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Warpcast. Heute mit tatkräftiger Unterstützung von der lieben Maya, die heute bei mir zu Gast ist und mit mir über ein Buch sprechen möchte. Hallo Maya.
Hallo.
Ja, ich habe dem Götz die Folge aus dem Kreuz geleiert, der eigentlich unser Mann für das Litverse ist. Aber ich hatte zu Stargazer-Zeiten die Maya schon einmal eingeladen, mit uns, also damals mit Tim und mir, über Star Trek-Romane zu sprechen. Und da hatte sich die Maya den Roman New Frontier Kartenhaus ausgesucht. Aber bevor ich jetzt hier so viel plapper, vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und woher man dich kennen könnte.
Hallo, nochmal. Ich bin die Maya und schon sehr lange Star Trek-Fan und so ein bisschen die Wiederentdeckung von Star Trek auch über Twitter hat so dazu geführt, dass ich auch eine Website habe, das Triple Massaker. Da habe ich mich so ein bisschen Star Trek-mäßig ausgetobt und erfreulicherweise durfte ich mich auch so ein bisschen podcastig austoben in letzter Zeit bei Trek am Dienstag, Dinge von Interesse, Dritte Macht und ich freue mich halt immer, wenn ich über Star Trek reden darf und ja, da könnte man mich wahrscheinlich kennen.
Ja, fantastisch. Warum sprechen wir über New Frontier, Maya?
Weil es ein gutes Buch ist.
Ein gutes Star Trek-Buch, das ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Aus einer Zeit, wo es nicht natürlich war oder nicht normal war, dass Star Trek-Bücher auch mal gut sein können.
Ganz genau.
Aus einer Zeit, die von Novelizations, von Serienfolgen und von Filmen gemacht wurde oder gepeinigt war, hat ein gewisser Peter David die erste eigenständige Star Trek-Romanserie geschrieben oder eine Reihe an Romanen in einer Serie, die eine eigenständige Geschichte mit einem eigenständigen Cast erzählt hat. Sehr, sehr stark. Ein absolutes Novum damals. Und ich denke, das ist auch schon die erste Besonderheit in dem Roman.
Ja, ich war begeistert.
Ich war auch beim Lesen begeistert. Du hattest dir das ja gewünscht und ich war ja damals sowieso ein bisschen auf der Suche nach neuen Serien. Das war natürlich gefundenes Fressen für mich. Aber wer ist denn jetzt wer ist denn jetzt eigentlich dieser Peter David?
Der ist ein sehr netter Kerl, der meiner Meinung nach ziemlich gute Star Trek-Bücher schreibt.
Oje, ich muss jetzt an Mario denken, der dich spätestens jetzt nicht mehr mag.
Oh.
Weil der findet Peter David nämlich ganz furchtbar, weil der neben den Star Trek-Romanen auch ganz viele Comics geschrieben hat oder mit konzipiert hat. Und darunter auch X-Men, glaube ich, die ihm sehr am Herzen gelegen haben und die seiner Meinung nach nicht gut gewesen sind. Aber das ist ja immer individueller Geschmack, da können wir ja jetzt leider nichts dafür tun. Die Sachen, die er in Star Trek geschrieben hat, die sind eigentlich durch die Bank weg ganz okay.
Also vor allem für die alten Romane, ich war ja so Hochzeit Star Trek lesend, so Ende der 90er, Mitte 90er. Und wenn man da Peter David gesehen hat, dann war man halt so erleichtert und hat sich gedacht, okay, das kann schon mal gut sein. Weil sonst wusste man ja nicht unbedingt, ob man da einen guten Roman erwischt oder nicht. Das war ja immer so ein bisschen Glücksspiel.
Was hast du noch für Sachen von ihm gelesen?
Also im Sadi, meine ich mich dunkel zu erinnern. Und ich meine, er hat auch ein Q-Buch geschrieben.
Ja, Q-Quadrat hat er geschrieben, genau. Wir gucken uns gerade mal den Wikipedia-Artikel an. Für den Zuhörer, wenn das jetzt alles ein bisschen gehastet klingt und wir ein bisschen gestresst klingen, es gab gleich ein kleines technisches Problem, weswegen wir nochmal von vorne anfangen mussten.
Meine Schuld.
Soll uns jetzt aber gar nicht stören, aber wir gucken uns jetzt mal ganz kurz in der Live-Recherche nochmal den Wikipedia-Artikel von Peter David an und gehen dann mal die Romane durch, die er so uns da kredenzt hat im Star Trek-Universum. Darunter zum Beispiel die Imsadi-Trilogie. Die Maya hat es gerade schon angesprochen. Also Imsadi, Imsadi 1 und Imsadi Forever. Ist auch ein furchtbarer Titel, ist, ey.
Ich glaube, ich habe auch nur den ersten gelesen. Mir ist so gerade gar nicht bewusst, dass das eine Trilogie war. Oder sie haben es in einem Hardcover alle zusammen rausgebracht. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, irgendwo ein Hardcover davon hatte.
Das war die Zeit, als die noch bei Heine rausgekommen sind. Und ich sammle ja Star Trek-Romane. relativ leidenschaftlich und hab, oh Gott, ich glaube, ist egal, wie viel ich davon habe. Auch zigtausend doppelt im Sadi und im Sadi 2 habe ich unter anderem auch und die haben ganz furchtbare Coverart. Das war die Zeit, als die so, ja, so eine Mischung aus über Foto gezeichnet und Airbrush. Das sieht Worf und Diana Troy, die sehen halt immer aus wie auf so einer Truckermesse, wenn das irgendjemand auf so einen Truck gesprüht hat.
Mama Airbrush hier drauf, Mama Airbrush.
Das ist ästhetisch echt schwierig. Was hat er noch gemacht? Er hat Q hoch 2 gemacht. Das kenne ich gar nicht, das Buch. Er hat eine Lektion in Liebe. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat das der Christian Humberg damals in unserem Stargazer-Interview empfohlen, dass das eine echt gute Sache ist, weil das auf eine Idee beruht, die Major Barrett damals gepitcht hat bei Gene Roddenberry. Also die Darstellerin, die Loxana Troy oder halt Number One gespielt hat in TOS und halt Loxana Troy in TNG. Und das ist anscheinend die Romanverwurstung dazu. So, Vendetta hat er geschrieben, das habe ich auch da. Die Enterbten sagt mir jetzt überhaupt nichts. Der Riss im Kontinuum, New Frontier. Ach, jetzt hier taucht's auf, New Frontier.
Also Vendetta und eine Lektion der Liebe habe ich gelesen und die habe ich auch noch. Also dann müssen sie auch gut gewesen sein. Und Q hoch 2 oder Q zum Quadrat habe ich auch noch. Ich hatte, glaube ich, 152 Star Trek Bücher oder so. Und da sind ein paar dann über die Jahre wieder weggekommen und die ich besonders cool fand, habe ich halt aufgehoben und die drei sind auf jeden Fall dabei, deswegen, die habe ich bestimmt gelesen.
Okay. Dann hat er noch ganz viele, was heißt ganz viele? Das sind ja alles, die meisten sind ja TNG-Romane, 2 Classic oder TOS, damals hieß es noch Classic. Dann hat er die 19-bändige, bisher 23 Romane lese ich gerade, ich hatte immer mit 19 gerechnet. Und Stand 2016 ist aber mit 23 Romanen die ganze Reihe angegeben. Die Reihe New Frontier, worüber wir heute auch sprechen wollen, wo Kartenhaus der erste Teil ist. Dann hat er eine TNG-Doppelhelix-Serie, die Nummer 5, Doppelt oder Nichts geschrieben. Und dann Filmadaptionen zu ganz vielen Superheldenfilmen. Fantastic Four, Hulk, Battlestar Galactica, da gibt's Romane von? Cool.
Keine Ahnung.
Halo, Fable, Transformer 3, Battleship. Ja gut, das sind halt alles so Sachen, ne? Ist wahrscheinlich einfaches Geld verdient. In der Filmografie hat er stehen Trancers, Jack of Swords, kenne ich überhaupt nicht. Alien, Desperados, Oblivion, kenne ich auch nicht. Trancers 5, aha. Babylon 5, hast du Babylon 5 jemals gesehen?
Ja, also ich glaube zweimal sogar, aber zu lange her. Ich habe es versucht, kürzlich mal wieder zu gucken. Ich glaube, eine Staffel habe ich geschafft. Und es ist eine coole Serie, aber man sagt ja, man soll sich nicht von den Special Effects abschrecken lassen, aber das war schon teilweise sehr schwierig, darüber hinwegzusehen, dass sie sehr schlecht gealtert sind.
Ich habe das auch noch auf meinem Pile of Shame, weil ich Babylon 5, wie gesagt, nie gesehen habe. Aber wir wollen irgendwann mal einen Podcast darüber machen und da habe ich mir gesagt, aus Anstand sollte ich da mal wenigstens ein paar Folgen gesehen haben von. Ist ja jetzt auch nicht, wie viele Staffeln gibt's? 4 oder sowas? 5?
Ja, 4 oder 5. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich eher 4.
Wollte ich mal reinschauen, aber ich habe so ein paar Sachen gesehen und es sieht aus, als wäre es schwer guckbar. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was DS9 hat. Bei TNG mit dem HD Remaster, muss ich sagen, funktioniert das wieder ganz gut. Oder besser. Aber die ersten Staffeln DS9, die haben dasselbe Problem.
Nee. Also, Entschuldigung, aber, also, Babylon 5 und DS9, das sind irgendwie Welten, finde ich. Also vielleicht kann man sich darauf einigen, dass die erste Staffel von DS9 auch schlecht ist, aber Babylon 5...
Nee, ich meine nicht von der inhaltlichen Qualität. Ich meine jetzt bloß vom Visuellen.
Special Effect. Genau, nur Special Effect.
Okay.
Also das ist wirklich, wenn du Babylon 5 gucken willst, ich persönlich finde, da musst du dich echt drauf einstellen, dass es wirklich schlimm aussieht. Also wirklich schlimm. Also.
Na gut. Vielleicht gebe ich der Sache doch mal eine Chance. Ich habe ja so ein bisschen ein kleines Herz für Scheißigkeit.
Ja, dann, also es ist auch wirklich eine super Serie, also von der Geschichte her und allem. Aber wenn du noch so ein Faible dafür hast, so nach dem Motto, ach wie süß, guck mal, wie Special Effects mal aussahen, dann bist du da genau richtig.
Dann ist das ja voll mein Ding. Dann muss ich mir jetzt bloß noch irgendwo eine DVD-Box besorgen.
Stimmt, okay. Den gibt's glaube ich nicht bei Netflix oder Amazon oder so. Also mir ist es noch nicht begegnet.
Ich hatte jetzt vor kurzem mal geguckt und da gab's das nicht. Aber die Preise waren übelst überzogen bei Amazon für so eine Staffel.
Ja, stimmt, das war bei Stargate auch ziemlich lange so. musst du das im Auge behalten, dann purzeln die Preise plötzlich für 2-3 Wochen und dann ist es wieder auf 30 Euro pro Staffel oder so.
Ja, aber 30 Ganz Euro seltsam. Pro Staffel habe ich da echt keine Lust mehr für auszugeben.
Nee, vor allem, ich habe ja noch die Box rumstehen, da wäre es ja noch blöder.
Ja gut, wenn du die Box hast, dann ist ja alles gut.
Ja.
Ja gut, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Wir sind irgendwie vom Pfad,
genau.
vom Pfad abgekommen. wir hatten über die Filmografie von Peter David gesprochen. Ja, der Rest sagt mir jetzt auch nichts. Badlands, Oblivion 2, Backlash und Space Cases, eine Fernsehserie von 96 bis 97, sagt mir alles nichts.
Also er war ein viel beschäftigter Mensch auf jeden Fall.
Aber 56er Baujahr und geboren in den USA. Also auch nicht mehr der Jüngste. Ein Veteran, würde ich sagen.
Ja.
So, und die Serie ist ja auch speziell. Ich meine, die ist 1997 in den USA bei Pocket gekommen und dann später in Deutschland bei Heine. Mhm. Ist jetzt aber später von Crosskult nochmal wiedergebracht werden. Ich glaube, 2011, hattest du mir gesagt, ist es nochmal bei Crosskult gekommen. Komplett veröffentlicht in Deutsch. Nee, ist nicht komplett in Deutsch veröffentlicht, ne? Ich glaube,
die haben auch irgendwann aufgehört.
12 oder so auf deutscher Sprache. Auf jeden Fall bei Crosskult wieder erschienen und halt in dieses moderne Litverse überführt, was ja echt sehr, sehr gut kuriert ist bei Crosskult. Ich meine, da hat man sich dann davon losgemacht, wirklich alles übersetzen zu wollen und alles rausbringen zu wollen. Wahrscheinlich, weil es auch einfach finanziell kein Erfolg ist oder nicht erfolgsversprechend ist. Da hat man sich halt hat so ein bisschen Cherrypicking betrieben, sich die Rosinen rausgepickt und nur das Gute übernommen. Und dann halt auch diese langlaufenden Serien irgendwann mal halt sterben lassen.
Aber eins möchte ich nochmal an Crosskult sagen, auch wenn sie mir wahrscheinlich hier nicht zuhören, aber vielen, vielen Dank für den neuen Captain Kloon. Also ich weiß nicht, ob du dir mal das Heine-Cover angeguckt hast.
Oh ja.
Aber alter Schwede, der junge Mann sah ja aus wie noch aus den 80ern bei Love Boat irgendwie geklaut.
Nee, Mann, der sieht aus wie bei hier 90-210.
Ah, oder sowas. Ja, genau, so irgendwie. Irgendwas Schmalziges aus den 90ern. Boah, ganz schlimm. Und der neue Kaloon, der sieht halt auch so aus, wie man sich ihn vorstellt. Also danke an Crosscode. Die neuen Cover, super.
Ja, weil er da Musst so abgerissen, so 3 Tage bartig, kratzig und eklig aussieht.
Ja.
Und auch nicht so unbedingt sympathisch. Und hier auf dem 90er-Jahre-Cover hat er noch diese alte TNG-Uniform an. Und er hat so ein bisschen Gesichtszüge wie, also so eine Mischung aus MacGyver und, also Richard Dean Anderson und dem Schauspieler von Crockett aus. Ah, Mensch, Crockett und Tubbs aus. Wie hieß die Serie? Maya, hilf mir. Miami Vice.
Hab ich nie gesehen.
Stell dir ihn vor in so einem lachsfarbenen Sakko mit einem weißen Hemd. Und Lederslippern und hochgekrempelten Chinos. Mega.
Ja, der könnte so der Love Interest aus der ersten Staffel für Deanna Troi gewesen sein. Der verständnisvolle. Weiß ich nicht.
Oh, oder aus TNG hier, der. Ach, wie hieß er denn? Der die Prinzessin geklaut hat. Der hier diesen Vermittler in der Romeo und Julia Geschichte gemacht hat. Der Unmögliche.
Ach, O'Connor? Nee, Outrageous O'Connor oder sowas?
Ja, O'Connor, genau.
Ich und Namen. Wirklich?
Ich such das jetzt.
Habe ich den richtigen Namen gewusst?
Oh Gott. Das hört sich in meinem Kopf richtig gut an, was du gerade gesagt hast.
Oh, dann kriege ich aber extra Punkte.
The Outrageous TNG und los. O'Connor. Wow,
Mann. Ich war nah dran.
Slow clap.
Ich war echt nah dran. Danke.
Und jetzt spiele ich den Applaus ein. So, ja, so ein bisschen an den erinnert er das. Erinnert man sich daran so. Im Hintergrund hat man auf dem alten Cover Picard und Spock, die ihm da über die Schultern gucken und einen hell leuchtenden Stern vor einem unmöglichen Font. Ich finde ja, 90er Jahre Cover sind immer ganz, ganz schwierig.
Oh ja.
Aber es ist ja
also nicht, deswegen.
Es ist ja wirklich nicht ohne Grund überführt worden, ne? Und so neu designt worden. Ich meine, auf dem neuen Cover hat man nur noch diese abgerissene Version mit seinen lila Augen und über seine Schulter guckt immer noch Spock oder im Hintergrund ist Spock so, taucht er da auf und die haben das halt in diese normalen Crosskult-Design dann rausgebracht später.
Ein bisschen Punisher-Vibes hatte, ich weiß nicht warum. Aber so ein bisschen, gerade auf dem Cover, finde ich, hat er so ganz leichte Punisher-Vibes.
Also er sieht schon hart aus, ne? Er sieht schon aus wie so ein. Das funktioniert mit dem, was man auch im Roman liest.
Ja, mit der dicken Narbe und Gesichtsschweißen und so.
Ja, diese böse Narbe, die er sich dazu gezogen hat. Ne, da werden wir ja später in der Story auch nochmal dazu kommen. Gibt's denn jetzt über die Serie noch irgendwas großartig zu erzählen oder wollen wir dann schon mal in die Handlung einsteigen?
Haben wir alles Wichtige gesagt. Also ich glaube, so grob die Eckpunkte, neue Art von Serie und so, das hatten wir, glaube ich, alles.
Dann würde ich sagen, beginnt jetzt hier der Spoiler-Part. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt und wir euch vielleicht ein bisschen Lust darauf gemacht haben, sollten wir euch ein bisschen Lust darauf gemacht haben, das Buch jetzt doch noch zu lesen, ist das euer Punkt, wo ihr kurz abschalten könnt. Euch mal diesen Roman, den man wirklich flott lesen kann. Ich glaube, 160 Seiten oder so hat das Ding bloß. Ist ja echt ein schmales Bändchen. Euch den Roman mal reinfahren könnt und dann hier an der Stelle wieder zur Buchbesprechung mitmachen könnt. Wie gesagt, schaltet jetzt ab. Ab jetzt kommt der Spoiler. Ab jetzt halten wir uns nicht mehr zurück und gehen auf alle Story-Wendungen ein. Alles klar. Maja, um was geht's denn jetzt eigentlich im Roman?
Also wir hatten ja schon festgehalten, dass Herr Kalun ein harter Typ ist. Das ist er ja nicht von ungefähr. Er ist nämlich ein Freiheitskämpfer für sein Volk auf seinem Planeten kämpft da mutig gegen die Unterdrücker, wenn ich das alles so richtig noch im Kopf habe.
Genau, sein Heimatplanet heißt Xenex und er will die Xenexianer, das ist ganz toll auszusprechen, Xenexianer, von der Dantheri-Vorherrschaft befreien. Er macht das alles als 19-Jähriger, was ich ziemlich überzeichnet finde, muss ich sagen.
Stimmt.
Also das hat jetzt nicht so, das muss natürlich irgendwie so passieren, weil er dann sonst später zu alt ist für die Sternflottenakademie. Aber er befreit sein Volk und merkt dann irgendwie, dass so regieren für ihn überhaupt nichts ist. Und nachdem er praktisch kurz vor dem Sieg über die Dantheri ist, trifft er auf Vermittler der Sternflotte. Einen eierköpfigen, älteren Captain mit Maske. Mit Maske, oh je, ich bin schon weich in der Birne, Maja, oh je. Oh. Mit Glatze und seinen ersten Offizier, den lieben Jack Crusher von der USS Stargazer. Nämlich der one and only Captain Jean-Luc Picard. Der ihm dann auch ganz, ganz großes Potenzial attestiert und ihn praktisch dazu motiviert, zur Sternflotte zu gehen.
Stimmt. Also ein bisschen Hilfe von alten Serien gibt's auch in dem Buch, wie man merkt. Also nicht alles ist super brandneu. Aber ich finde sowas ganz schön. Also ich finde es gut, wenn das so auch auf die Art ein bisschen in das ganze Universum eingewoben wird. Und wenn man dann halt auch mal so dicke Bretter wie Picard ankarrt, finde ich das auch nicht schlimm. Vor allem, dass er noch Captain von der Stargazer war, finde ich schön. Also man erfährt dann auch noch ein bisschen was über Picard in seinen alten Zeiten noch zusätzlich. Ist jetzt vielleicht nicht Kanon, aber ist ja eigentlich wurscht.
Ja, aber das passt eigentlich in Kanon rein. Ich meine, Jack Crusher war sein erster Offizier. Es muss also vor der Zeit, als Jack Crusher, also bevor Jack Crusher dann später gestorben ist, gewesen sein. Das ist ja auch eine Phase, die noch nicht ganz durchbeleuchtet ist, die Stargazer-Zeit, die er da hatte. Ich glaube, es ist auch nie geklärt worden, wie Jack Crusher stirbt, oder? Irre ich mich da?
Also er ist tot. Man sieht, glaube ich, wie er Beverly begleitet irgendwie. Aber so explizit wüsste ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
Und außerdem ist das halt eine relativ beliebte Methode für Romanautoren, gerade in so Franchises, halt altbekannte Charaktere am Anfang mit reinzunehmen, um praktisch den zu überzeugenden Leser abzuholen. Und ihm dann die Brücke zu bauen zu der neuen Crew oder zu neuen Personen oder zu neuen Universen. Ja, und das funktioniert ja ehrlich gesagt ganz gut, weil es halt angenehm im Hintergrund passiert und weil die altbekannten Charaktere halt auch nicht im Zentrum stehen. Das ist dann nicht so, dass Picard die ganze erste Mission mit dabei ist oder irgendwas.
Nee.
Oder dass die Beteiligung sich dann durch die einzelnen Romane auch später noch hinwegzieht. Sondern die sind halt am Anfang kurz da, geben kurz so ihren Sermon zu allem mit dazu. Sind ziemlich cool. Also gerade Picard hat gut gefallen, hat eine gute Rolle gespielt. Mhm. Ist auch einer der Picard-Auftritte in Romanen, wo sein Roman-Ich mit dem Serien-Ich so übereinstimmt.
Ja, das stimmt.
Das ist nämlich hier und da auch mal ein bisschen daneben, dass der Picard in den Romanen halt einfach ganz anderen Charakter hat als in der eigentlichen Serie. Das funktioniert hier ganz gut. Und dann später haben wir eine Zeitlücke, nämlich mit diesem Aufeinandertreffen von Picard und Calhoun oder Mackenzie, der damals noch seinen xenexianischen Namen trägt, nämlich, stellt euch vor, Mackenzie ausgeschrieben auf amerikanisch, also schottischer Name, ne? Alle Vokale rausstreichen, den Rest ran apostrophieren und die Lücken zwischen den Buchstaben mit gutturalen Lauten füllen und dann habt ihr ungefähr so das getan, was der Roman uns schildert. Ich glaube, keiner von uns kann den eigentlichen Namen von Mackenzie aussprechen.
Nee. Also, wenn das jemand kann, dann gibt's irgendwie Gummipunkte oder so, keine Ahnung.
Ja, schickt uns Soundfiles, gerne hören. Versucht's mal.
Ja. Ich stolper schon über den restlichen Namen, aber allein der Name ist schon, ja.
Ja, auf jeden Fall benennt er sich dann um und wir treffen ihn eigentlich erstmal nicht wieder, denn es kommt ein Zeitsprung, wir springen von der Jugendzeit von Mackenzie, also 2753, also 2753, als er noch jugendlich gewesen ist, in das eigentliche Handlungsjahr des Romans, nämlich 2773, richtig? Nee, 2373, so rum, und 2353, jetzt macht's Sinn. Das andere wäre sonst ein bisschen zu spät.
Müsste meine Notizen nachgucken, aber 2353 habe ich mir auch aufgeschrieben und 2363.
Genau, also wir haben da noch so zwei kleine Episoden, wo andere Charaktere, ja, auf die ich jetzt aber erstmal noch nicht eingehen möchte, das will ich dann später machen, eingeführt werden. Und wir finden dann in 2373 die Föderation vor einer großen Herausforderung, nämlich das talunianische Imperium fällt zusammen und die Enterprise E unter dem Kommando von Jean-Luc Picard ist auf einer humanitären Hilfsmission und soll auf DS5 eine Krisensitzung mit der Admiralität, nämlich Admiral Nechayev und Jellicoe, abhalten.
Darf ich jetzt buhen?
Für Jellicoe, oder was?
Ja.
Ja, der ist doch so, der ist doch so der atypische Batmiral aus Star Trek. So. Der hat's wirklich perfektioniert. Der ist hier auch so ein richtiger grantiges Arschloch.
Ja, aber hat er schön geschrieben, also der Peter hat da wieder schön gemacht.
Ja, das funktioniert bei ihm echt gut, dass er diese Anspielung an den Serienkanon hat, auch hier mit Jellicoe, den trifft er auch wieder gut.
Mhm.
Das sind ja auch so Sachen, der kommt ja später, hast du zum Beispiel Destiny gelesen?
Ja.
Der taucht ja halt auch auf, aber da ist er halt schon sehr anders beschrieben. Weicher, ja, ein bisschen gesetzter, ein bisschen älter, halt nicht mehr ganz so eklig und grantig.
Ja, hier ist er noch sehr meckerlich unterwegs.
Und dann geht es praktisch darum, dass man auch diesen Siquan, einen alten Prinz aus dem talunianischen Imperium, das ist auch schwierig auszusprechen, genauso wie Xenexianisch.
Ja, ich habe da echt Probleme mit den ganzen Namen und Wörtern, aber okay.
Auf diesen Gipfeltreffen mit einem Dantheri-Vertreter, einem benachbarten Volk und auch dem Gegnervolk der Xenexianer. Spock, Jellicoe, Picard, wer ist noch mit dabei? Nechayev, habe ich noch jemanden vergessen? Siquan. Und das war's dann auch. Und dieser Dantheri halt, ne?
Ja. Wie heißt denn? Irgendwas mit B. Bergrian? Also du siehst, Namen sind genau meins. Irgendwas, von dem ich dachte, das wäre vielleicht sogar französisch angehaucht, aber
Maya, wollen wir ihn einfach den Dantheri nennen?
Oh ja, danke.
Das ist gut, oder?
Das finde ich gut, ja. Den Dantheri. Der Dantheri-Typ, der auch grantig ist, genau.
Und dann bespricht man praktisch, wie man damit umgehen will, dass dieses talunianische Imperium zusammenbricht. Die Dantheri wollen natürlich ihren Einfluss markieren. Siquan will praktisch die Föderation davon überzeugen, in diesen Raum einzudringen und da für Ruhe zu sorgen und die imperiale Familie, also praktisch sich selbst, wieder ins Amt zu heben. Das klappt am Ende alles nicht, denn man entschließt sich dazu, ein einziges Schiff loszuschicken, um humanitäre Hilfe zu leisten. Maya, hilf mir mal ganz kurz. So ein Imperium ist doch ganz schön groß, oder?
Ja, würde ich auch denken. Vor allem, es erstreckt sich über den ganzen Sektor, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, über den ganzen Sektor 221G. Relativ früh im Roman ist ein Lektoratsfehler. Da heißt er nämlich kurz 221H, zumindest in meiner E-Book-Version. Und dann später wird er immer 221G genannt. Kann sein, dass ich das jetzt falsch habe und ihr vielleicht den Dantheri-Raum dann meinen, aber das habe ich so abgespeichert, dass das nicht ganz gepasst hat für mich, ohne das nochmal nachgucken zu wollen.
Auf jeden Fall ein ganzer Sektor.
Wenn ihr es jetzt ganz frisch gelesen habt, dann sagt mir bitte Bescheid, ob ich mich da irre oder nicht. Auf jeden Fall, so ein Sektor ist relativ groß und da herrscht überall Krieg, weil dieses Reich zerfällt. Denn das ist normal, wenn so ein Reich zerfällt, muss erstmal Krieg herrschen zwischen den einzelnen Welten. Ist das nicht ein bisschen wenig, wenn man da ein Raumschiff, was mit einer Ambassador-Klasse noch nicht mal relativ groß ist und für solche Sachen ausgestattet ist, weil es eigentlich ein Forschungsschiff ist? Ist das nicht ein bisschen wenig, um da zu helfen? Hilf mir mal bitte.
Ich weiß auch nicht so genau immer noch, was sie da so vorhaben. Also gerade weil es wirklich wenig ist, wollen die da einfach nur mal so Goodwill-mäßig zeigen, okay, wir schicken da jemanden, wir wollen euch zeigen, dass ihr nicht alleine seid, aber eigentlich wollen wir uns gar nicht einmischen und eigentlich wollen wir da gar nicht rein. Also ganz klar wurde mir das so im ersten Band ehrlich gesagt auch noch nicht.
Ich weiß nicht, ob es in den späteren Bändern, weil ich habe es glaube ich bloß bis zum dritten Band gelesen, die Serie, aufgelöst wird. Aber am Anfang dachte ich mir so, weil man kommt ja dann weg davon, dass es eine reine Beobachtermission ist, sondern halt eine Mission, wo die auch helfen sollen. So, das war dann halt ein bisschen komisch. Zumal halt auch noch was passiert, was jetzt die Serie braucht es jetzt in dem Moment, dass die Excelsior gerade auf dem Trockendock liegt vom letzten Kampf mit den Borg, weil Borg? Wir sind 2373 sind wir praktisch zwischen dem Film The First Contact, der erste Kontakt, ne, wo es gegen die Borg-Königin gibt und die böse Schloch bei Wolf 359, richtig? 359. Und den ganzen Problemen danach und kurz vor dem Ausbruch des Dominion-Kriegs, was praktisch zwei echte dunkle Stunden der Föderation sind. Und da ist die Excelsior, die Excalibur, ich hätte jetzt die Excelsior gesagt, das war auch eine Ambassador, oder?
Also es war nah dran, gleiche Klasse.
Ja. Auf jeden Fall, die Excalibur hat den Captain verloren und braucht jetzt eine neue Mannschaft oder teilweise eine neue Mannschaft, liegt gerade im Trockendock. Wird jetzt praktisch neu ausgestattet, mit einer neuen Crew bemannt und man streitet sich jetzt, wer Captain werden soll.
Ja, ich glaube, Jellico war der Meckerer, der...
Hast du die Feuerwehr mit der Alarmsirene aus Trick am Dienstag mitgebracht, oder?
Oh, hört man das?
Ja,
ich glaube... Boah, das ist hier schon total leise, ist ja krass.
Ich lasse das auf jeden Fall drin und ich zieh's noch ein bisschen hoch, dass auch die Zuhörer das hören.
Ja, Captain Jellico, Admiral Jellico wird erwähnt, da muss die Sirene ran. Ist sie auch mal fertig? Ja, okay. Jetzt aber. Okay. Nee. Wo war ich?
Captain Jellico, Admiral.
Genau,
Jellico.
Danke. Danke, dass du auch Captain sagst. Wir wollen ihn alle degradieren, so sieht's aus. Nein, auf jeden Fall, er möchte auf Altbekanntes und Bewährtes setzen und endlich mal jemanden befördern, der es schon seit Next Generation auf seinen Captain's Chair wartet, oder? Also, er ist ja für Shelby, soweit ich das
Ja, so weit davor war das jetzt noch nicht. Das sind jetzt nicht irgendwie 20 Jahre oder so, was die gewartet hat. Aber ich glaube, im Kanon sind das, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber viele, mehr als 5 Jahre können es eigentlich nicht gewesen sein, oder?
Also seit
Weil das war Borg. Ende der dritten Staffel.
Ach stimmt, sie wollte ja erster Offizier werden, so rum. Von der Enterprise. Und dann Captain.
Ja, genau, irgendwie so war das. Ich hab's jetzt auch nicht mehr im Kopf.
Ja, aber sie ist so ehrgeizig, deswegen ist es gar nicht unrealistisch zu glauben, dass sie ganz schnell Captain werden möchte.
Maya, können wir mal über Shelby reden? Ich mag die nicht.
Ich glaube, die mag keiner.
Ich mochte die schon in TNG nicht. Weil die auch mag so eine komische Frisur hat und so frech immer mit dem Riker umgegangen ist.
Ja, ganz schön fies, oder? Also ich meine, ehrgeizig hin oder her, aber man kann ja auch ein bisschen netter sein.
Nee, die war einfach daneben, die war einfach eine Zicke.
Ja, ich glaube, das war so ein bisschen das Klischee von, dass die Autoren vielleicht nicht so genau wussten, wie sie sich so eine richtig krass ehrgeizige Frau vorstellen sollen und sind halt voll in diese Klischeefalle getappt und haben sie halt zickig gemacht.
Also ein gutes Beispiel für eine Frau, die eigentlich einen Männercharakter spielt.
Ja.
Ja. Das ist so ein Problem der 80er Jahre.
Ja, genau. Also so, ich finde, aber Peter David hat es so ein bisschen entschärft, weil man ihre Gedanken ja, also so ein bisschen besser erahnen oder erlesen kann. Und da, finde ich, wurde sie schon so ein bisschen entschärft. Aber als ich so gesehen habe oder angefangen habe zu lesen und gelesen habe, oh, Shelby, naja, muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Also ich war nicht so begeistert, als ich gesehen habe, dass sie...
Ja, der Charakter ist erstmal im Sympathiedispo. Der muss erstmal was rausholen, um dann überhaupt bei Null zu kommen. Also ich weiß nicht, ob man sich hier mit einem Gefallen getan hat, da die Shelby zu nehmen. Aber sobald die wirklich mal ein bisschen charakterisiert wird und mal ein bisschen in dem Sinne spielen darf, dann funktioniert das ehrlich gesagt ganz gut. Zumal der es hier natürlich auch ein bisschen einfacher hat, weil in einem Zusammenspiel von Charakteren, die sich beide sympathisch sind und die sich so ein bisschen necken, wie jetzt Mac und, also ich nenne ihn jetzt einfach Mac oder Mackenzie, und Shelby, da funktioniert das einfach viel leichter. Und es ist halt auch einfacher, einen Charakter dann sympathisch zu machen.
Und wie hat er sie genannt? Epi. Also wenn wir schon bei den Abkürzungen sind. Mac hat sie ja auch Appy genannt und das war auch irgendwie so ein bisschen, hat ihr so ein bisschen Dämpfer gegeben auch.
Ja, das sind so diese eingestreuten Humormomente in dem Roman, wo es dann eigentlich so geht, so, sie kommt dann als erster Offizier später, ne, also wir überspringen jetzt mal ganz kurz einen Teil, ne, also Mackenzie Calhoun wird dann aufgrund von einer Empfehlung von Picard, nee, das müssen wir eigentlich noch richtig besprechen, Maya. Aber ich will dieses Happy-Ding nochmal auserzählen. Man hat ja diese Situation, dass Shelby auf die Excalibur kommt und sich als erster Offizier vorstellt. Und die beide hatten mal eine dreijährige Beziehung und waren anscheinend auch verlobt miteinander. Und sie sagt dann so, ja, Captain, für mich ist das, was früher passiert ist, vorbei. Und dann sagt er so, ja, Happy. Also in diesem Siegespräch, ja, diesen Kosenamen aus den aus den Bettlaken sozusagen nimmt er da mit und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Funktioniert halt auch gut, weil er sonst immer so kratzbürstig ist und dann halt mit sie dann halt immer so aufzieht mit solchen Sachen.
Ja, die dürfen das ja auch. Also ich meine, gerade wenn man weiß, dass sie sich so lange kennen, also dann kommt das nicht so unvermittelt wie jetzt, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch ein Trauma von mir, aber in PK, wenn Raffi JL einfach mal JL nennt, auch in dem Buch dazu, das kommt so unvermittelt und hier kommt das halt so, ah, okay, die zwei waren schon lange zusammen, die kennen sich, die haben Nicknames füreinander und so. Und das hat sich irgendwie so ganz natürlich angefühlt beim Lesen.
Sprich bitte nicht nochmal Picard an. Das ist immer, als würdest du gerade einen Grind von einer frisch verheilten, aufgeschürften Knie. Das ist ganz furchtbar. Das ist.
Okay.
Aber du hast komplett recht, die Michelle hört, die macht das schon echt cool mit Patrick Stewart, wie sie da so im Zusammenspiel sind. Und das ist echt so ein vergleichbares Duo, obwohl ich halt die beiden hier ein bisschen dynamischer finde, weil sie halt einfach noch jünger sind.
Ja, also ich würde eher sagen umgekehrt. Also ich finde das nicht so, ich weiß nicht, ich habe das Buch halt auch gelesen von Picard und auf einmal nennt sie ihn halt einfach so. Und obwohl sie kennen sich zwar schon länger und so weiter, aber trotzdem kommt es nicht so natürlich rüber wie jetzt in dem Buch von Peter David, dass die beiden sich Appy und Mac nennen. Also das kommt schon viel besser rüber, finde ich jetzt so.
Ja, aber das Ding ist ja mit der Beziehung noch nicht ganz abgeschlossen. Sie sie checkt ihn ja auch ein bisschen aus hier und da mal. Sie fasst ihn dann so beiläufig an und dann steht so im Roman, oh, er hält sich noch fit.
Ja, stimmt.
Genau. Das ist auch ein bisschen schmierig dann immer, weil der Peter David anscheinend, der macht das auch echt gerne. So in der ersten Hälfte vom Roman hat man dann auch so zwei Pseudosex-Szenen, die halt relativ explizit beschrieben sind. Einmal mit einem Nebencharakter, also mit der, jetzt kommt's wieder dazu, die Soleta oder die Selar? Eine Halbvulkanierin und eine Selar war der Doktor, ne?
Genau, und Soleta war die romulanisch-vulkanische Dame.
Genau, und die hat im Ponfar, also während des Geschlechtsverkehrs, ihren Partner an eine Herzattacke verloren. Und da kommt es praktisch zur ersten wilden Sexszene, die dann halt auch tragisch, also mit Gewalt endet, was halt ein bisschen gruselig ist. Mhm. Und die zweite Sexszene ist wieder genauso. Mac gewinnt beim Kartenspiel eine Sklavin und will dann den Akt mit ihr vollziehen aus Gründen, weil er eigentlich an den ehemaligen ist. Ein abgekartetes Spiel ist ja auch egal. Und die beiden sind recht leidenschaftlich miteinander im Hinterzimmer und dann Schnitt, Gewalt. Dann schießt er jemanden und schneidet ihm die Kehle durch und aha. Das ist halt echt so ein Ding, das ist so echt ein feines Gemisch. Ich finde, es kommt am Ende ganz gut zusammen, weil es niemals überbordend ist, dass es auf der einen Seite halt so Sexszenen gibt in den Romanen, es gibt auf der anderen Seite viel Gewalt. Es gibt aber auch diese humorvollen Momente mit diesem übergreifenden, echt Star Trek-Setting, was so ein atypisches Star Trek-Setting sind. Diese humanitäre Hilfe oder diese humanitäre Katastrophe. So ein bisschen das, was in Picard passiert, nur halt kleiner skaliert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also was mit den Romulanern später 2390 passiert, passiert halt hier mit den Talonianern.
Ja, und hat halt, also da scheint es auch so, als wäre das wirklich begrenzt auf zwar nur, also einen riesigen Sektor, aber immerhin nur auf den Sektor. Und was mit den Romulanern passiert, hat ja praktisch auf eigentlich das ganze bekannte Star Trek-Universum irgendwie Auswirkungen, oder?
Ja, auf den ganzen Quadranten.
Ja.
Auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass die Crew so langsam zusammenkommt. Wir haben da echt coole Charaktere mit dabei. Wir haben Burgoyne 172, einen Hermaten. Und ich glaube, das ist was vorher in Star Trek nicht erwähnt wurde, oder? Die Hermaten?
Nee, wär mir nicht bewusst gewesen.
Und da hat er ein bisschen in der Glaskugel, in die Glaskugel geschaut, der liebe Peter. Denn Hermaten sind zweigeschlechtlich. Sie sind also gleichzeitig maskulin und feminin. Und auch im Roman ist das dann so dargestellt, dass immer, wenn er das geschlechtsbeschreibende Fürwort hat, dass er dann halt er, sie ging von da nach da. Oder er, sie nahm das Pad in die Hand. Oder er, sie suchte seinen Schraubenschlüssel. Oder sowas ähnliches, ne? Und das ist halt immer mit dabei. Und das wird dann halt auch später so beschrieben, dass der Burgoyne halt Wert darauf legt, diese Dualität ausgedrückt zu haben in seiner Beschreibung oder wie er angesprochen wird.
Ja, weil er sich noch irgendwie furchtbar darüber aufregt, dass Selah war es von den beiden, also die Ärztin, ihn mit irgendeiner Rasse vergleicht, die gar kein Geschlecht hat. Und dann wird er ein bisschen grantig und sagt, nein, nein, wir sind nicht geschlechtslos, wir haben beide und sind voll funktionsfähig. Das musste er dann auch natürlich
dann
noch sagen.
Dann betont er es nochmal. Voll funktionsfähig.
Ja, aber ganz.
Ja, trained in multiple techniques, oder wie war das bei Data?
Stimmt, ja. So. Zwinker, zwinker.
Ja, es ist echt eine echt ausgebuffte Crew. Wir haben dann Solita, die eine Halbvulkanierin ist, also halb vulkanisch, halb romulanisch, und die auch schon 10 Jahre vor der eigentlichen Handlung mal auf Talon unterwegs gewesen ist. Wir haben Selah, die Doktorin oder die Ärztin, die kennt man auch aus der Serie, glaube ich. Aus
Susie TNG. Plexen war das.
Ja,
ne?
tolle Schauspielerin. Ja. Das ist die Mama von
Alexander.
Was? Ja, genau, unter anderem, aber auch die Mama aus How I Met Your Mother, der beste Kumpel von Ted, hieß Marshall. Die Mama von Marshall hat sie auch gespielt.
Okay.
Ganz, ganz toll. Und die hat auch damals schon eine Doktorin gespielt, also die Selah, den Charakter, gab es auch schon in TNG. Und die war Co-Ärztin bei Beverly.
Mhm.
Die beiden verwechsel ich aber die ganze Zeit, weil ich die beiden Namen nicht auseinanderhalten kann. Aber dieses Partner stirbt beim Ponfar oder Vergewaltigung im Ponfar, das taucht ja später auch nochmal bei Vanguard auf. Wobei ich jetzt New Frontier nach Vanguard gelesen habe. Dementsprechend ist New Frontier hier wahrscheinlich der Erste, der die Idee gehabt hat, aber das war für mich so ein bisschen abgedroschen, muss ich sagen. Das fand ich jetzt nicht mehr so frisch.
Vanguard habe ich nicht ganz, ich glaube, ein Buch, weiß ich ehrlich gesagt.
Das hast du nach einem Buch weggelegt?
Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt gelesen habe, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, Vanguard nicht.
Guck's dir mal an. Also, wenn dir das hier gefällt, dann gefällt dir bestimmt auch Vanguard.
Okay, dann habe ich es auch in der richtigen Reihenfolge, also so chronologisch vom Schreiben her.
Ja. So, dann haben wir noch Zack Cabron, den Bricard. Hast du die Orville gesehen?
Ja, da muss ich auch an ihn denken.
Wir kennen ja aus die Orville die Mokklane, die ganz, ganz toll geschauspielert sind und fantastische Storys haben, die der Zack MacFarlane für die Jungs bereithält. Und so ein bisschen ähnliche Vibes habe ich von Zack Cabron bekommen, der als Bricard halt ein riesiger Typ ist. Es wird so beschrieben, dass ein seiner Oberarme genauso breit ist wie der Körper von Shelby. Und Shelby hat ja eine Schauspielerin, ne, also eine relativ zierliche Schauspielerin zwar, aber der Typ hat halt Format, sag ich mal, Format im Quadrat.
Ja, das wandelnde Gebirge, oder wie war das, oder ja. Geröll, oder?
Dann kommst du zu dieser Intrige zwischen Jellicoe und Shelby, wo Jellicoe dann so ein bisschen fingieren will und ein bisschen Einfluss nehmen will auf Calhoun und die ganze Mission, weil er halt von Nechayev und Picard ausgebotet wird und kriegt dann direkt von Shelby noch einen zwischen die Rippen, weil er dann halt ein doppeltes Spiel treibt oder versucht, durch falsche Behauptungen den Calhoun zu einem Verhalten zu zwingen, der das natürlich direkt durchschaut. Ne? Ich muss sagen, diese Batmiral-Nummer, die mit Shelby dann getrieben wird, dass es dann auch diese Intrige geben soll, das war für mich ein bisschen abgedroschen. Das hätte jetzt nicht sein müssen.
Ja, war so ein bisschen zu viel. Aber wahrscheinlich, da er ihn hergebracht hat, den Jellicoe, musste er ihn halt auch Jellicoe-mäßig handeln lassen. Hatte ich so das Gefühl.
Ich habe die Serie halt auch nicht zu Ende gelesen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob dann später noch mal was damit gemacht wird. Ich habe es nur bis zum dritten oder vierten Roman, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, gelesen. Und bis dahin ist halt nichts damit gemacht worden.
Gut, dann. Schade.
Wie viele hast du von der Serie gelesen?
Ich glaube 5, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist zu lange her. Und ich glaube, irgendwie habe ich das auch so in Gedanken, also so in Erinnerung auch ein bisschen mit Titan vermischt irgendwie. Deswegen muss ich da mal immer so ein bisschen aufpassen und wahrscheinlich alles nochmal lesen. Ich glaube, 5. Buch war es.
Was ich ganz cool finde, ist, dass diese einzelnen Charaktere immer irgendwie ineinander verwoben sind. So die Leffler, die Ops-Offizierin oder der Ops-Offizier, der Excalibur, die hat zum Beispiel mit dem Zack Cabron hat sie studiert gemeinsam. Der Worf hat mit Zack Cabron studiert und sich auch schon geprügelt. Shelby und Mac kennen sich. Jellicoe und Shelby haben ihre Vergangenheit. Nechayev hat ihre Vergangenheit mit Picard. Die ganzen Charaktere greifen so ineinander. Das fand ich ehrlich gesagt ganz cool.
War es nicht auch so, dass diese drei Charaktere, Soleta, Zack Cabron und Borgon, ich kann ihn nicht aussprechen, Borgon, dass die nicht auch in dieser Serie von Peter David mit den Starfleet Academy schon zusammen aufgetaucht sind?
Das könnte sein.
Also ich habe die auch nicht gelesen.
Ich kenne die auch nicht. Ich kenne sie vom Hören, aber ich habe sie selber nicht und ich kenne sie auch leider nicht.
Also meine ich gelesen zu haben und deswegen. Also dann ist es ja logisch, wenn er schon sagt, er nimmt die drei und dann passt es ja auch wunderbar, dass die alle so miteinander verwoben sind.
Also diese Dynamik zwischen den Charakteren, die ist schon echt unterhaltsam und die hält einen auch gut bei der Stange. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich immer, dass die Charaktere funktionieren in den Büchern, dass die Konflikte zwischen den Charakteren da sind, dass die übergreifende Handlung da ist, dass ein bisschen Action da ist. Und das macht New Frontier und gerade der erste Teil echt gut, weil die hast du, selbst wenn du bloß 2-3 Seiten gelesen hast, hast du immer mit den Charakteren irgendwas erlebt. Und das macht dieses Buch halt echt kurzweilig. Ich meine, es ist jetzt wirklich nicht lange. Ich glaube, Wikipedia sagt, dass das Ding 150, 160 Seiten hat. Aber selbst da, ne, wirklich kein Fett an diesem Roman, keine verschenkte Seite, keine verschenkte Zeile. Ist jetzt nicht immer die Top-Qualität, aber es ist halt immer sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, so bei Star Trek-Büchern, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, gab es auch nicht so überragende Bücher und dafür ist es schon wirklich gut. Also es ist echt ein bisschen traurig, das sagen zu müssen, aber... Ja,
es wird einen Grund haben, warum das aus den 90er Jahren übernommen worden ist und von Crosskult nochmal 2011 rausgebracht wurde.
Genau. Also gut gealtert, würde ich sagen.
Ja, aber wenn wir gerade bei den Charakteren sind, ich muss sagen, die waren auch mir persönlich an manchen Stellen ein bisschen überzeichnet. Kalun, also Mackenzie oder Mac, der ist mir an manchen Stellen einfach zu überlegen. Ihm fällt alles viel zu leicht. Er durchblickt immer jede Situation komplett. Er reagiert immer übermenschlich schnell. Es ist immer alles so ein bisschen eine Schippe zu viel. Genauso Shelby, die ist halt auch an manchen Stellen zu schnippig, zu energisch oder zu ambitioniert. Immer so ein zu viel, weißt du? Das ist halt, das hätte jetzt auch alles noch einen Gang zurückgeschaltet werden können und es wäre immer noch ein guter Roman gewesen. Also es hätte nichts verloren, wäre es ein bisschen weniger gewesen.
Ja, vielleicht ist es so ein bisschen dieses Comichafte oder Archetypenhafte, ich weiß es nicht. Also kam es mir so, stimmt schon, so ein bisschen vor, so. Deswegen ist auch Jellicoe vielleicht so sehr Jellicoe, weil es halt so der absolut reine Jellicoe ist. Also vielleicht, weiß nicht, was Peter David damit so bezweckt hat, aber also es geht, also es funktioniert. Also ich konnte ihm damals, als ich es erstmal gelesen habe, nicht so den Vorwurf machen. Man hat es da so ein bisschen so mit den Augen manchmal so innerlich gerollt, aber sich auch gedacht, naja, das wird schon oder so.
Ja, es gibt deswegen, der ganzen Sache, es nimmt so ein bisschen raus aus diesen Höhen von TNG, wo es halt wirklich mal tief in so ein paar metaphysische Konzepte reingeht oder wo halt einzelne Folgen so klare Probleme ansprechen, die dann halt auch auseinandergenommen werden. Wie jetzt zum Beispiel die Verhandlungen hier, wie hieß das, wo der romulanische Junge da, ach, wie war das denn? Wo Picard in dieser mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Die erste Rede zensiert ist, Mensch, ich komme nicht. Oh, das Standgericht ist die Folge. Ganz fantastische Folge. Da geht es um einen Halbromulaner, der auf der Enterprise dient und der darauf folgenden Verhandlung. Da geht es halt wirklich tief rein und da ist man halt auch wirklich geistig ein bisschen angesprochen. Und hier mit diesen ganzen überzeichneten, viel Action, viel Humor. Es kriegt auch so einen ganz leichten Pulp-Touch, also so Pulp-Action-Heftchen-Roman, weißt du?
Ja, also eher so die Action-Schiene schon. Also auch wenn es gute Charaktere und alles sind, aber ich würde auf jeden Fall, wenn mich jemand so fragen würde, würde ich sagen, also so den deepen Shit bekommst du hier nicht, Aber du hast ja echt so eine coole Gruppe von Leuten, die auf Abenteuer unterwegs ist, in einem Gebiet des Star Trek-Universums, das man nicht kennt. Weil das war ja auch ziemlich abgeriegelt, dieses talonianische Imperium, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die können da mal wirklich Hilfe leisten, aber auch vor allem Neues entdecken. Also das würdest du mit dem Buch kriegen.
Naja, lass uns ehrlich zueinander sein. Das ist halt auch so ein Build-up von diesem talonianischen Imperium, was dazu dienen soll, dass die da halt einfach neue Sachen machen können, von denen vorher noch niemand was gehört hat.
Klar.
So, also das ist jetzt nicht irgendwie tief erklärt oder so. Das ist halt so und das ist halt cool so. Und da gibt's halt Raumschlachten, die werden halt nicht erklärt. Und ich meine, so das Grundsetup wird erklärt. Es gibt da die Danteri, es gibt die Talonianer. Und es gab früher anscheinend irgendwie, Talon war eigentlich eine Strafkolonie von einer antiken Spezies, die da ihre Verbrecher hingebracht haben, um zu gucken, wie lange die da überleben können. Und die sich dann halt später zu diesem Imperium aufgeschwungen haben.
Ja, das ist Australien, der Ecke des Weltalls. So hat es irgendwie gesagt, ich weiß nicht mehr wer. Ja. Irgendwer hat es im Buch gesagt, ich weiß nicht mehr wer.
Ja, auf jeden Fall, der Siquan erpresst sich dann später Zugang zu Excalibur und zwingt den Mackenzie dann, ihn mitzunehmen. Und das Schiff bricht auf in den talonianischen Sektor, in das ehemalige Imperium. Und trifft direkt auf das erste Raumschiff, was mit Flüchtlingen besetzt ist und sich gerade auf der Flucht befindet, durch das talonianische Imperium. Und in eine Raumschlacht zwischen Planeten aus diesem zerfallenen Imperium gerät.
Ja, direkt in die Action. Keine Zeit zu verlieren, direkt geht's los.
Fand ich ganz cool, weil dieser Transporter-Captain, der eigentlich so ein Schmuggler-Typ ist und der sich die ganze Zeit fragt, ob er sich halt jetzt hier über den Tisch ziehen lassen, ob er zu viel Risiko eingegangen ist. Und man hat dann so ein paar Seiten, wo er so innerlich mit sich kämpft, ob er die Flüchtlinge halt einfach in den Weltraum blasen soll und sich selber halt retten will, weil die Notenergie wird dann gekappt und die Lebenserhaltungssysteme sind down und er hat bloß noch für ein paar Stunden Atemluft für die 47 Passagiere. Und natürlich hätte er, wenn er alleine wäre, wesentlich länger was davon. Aber im letzten Moment kommen die Götter und die Excalibur taucht auf und rettet dieses Schiff.
Musstest du da auch ein bisschen an den Ferengi denken? So ein bisschen Quark-Vibes? Also wenn ich so an die Geschichten denke, irgendwann geht es ja in die Flüchtlinge.
Die Ferengis werden ja an der Stelle sogar angesprochen.
Ach cool, das wusste ich gar nicht mehr. Gucken.
Ja, das ist dann so ein innerer Monolog. Ja, wenn ich ein Ferengi wäre, würden sie mich offensichtlich zu Schnecken machen. Also wieder so eine coole kleine Anspielung an DS9, weil man weiß halt, die Ferengis essen gern Schnecke oder Schneckenkram.
Stimmt.
Und die 147 Erwerbsregeln, oder wie viele gab es? 256?
Ich hatte sogar mein Buch darüber, aber weiß ich nicht mehr. Die Nummer weiß ich nicht mehr. Da waren auch nicht alle drin, weil natürlich nicht alle genannt wurden, aber 256, finde ich, ist eine gute Zahl.
Auf jeden Fall rettet man dann diese Besatzung und es kommt, wie es kommen muss. Zum gleichen Moment, als man noch das eine Schiff rettet, ruft schon das nächste um Hilfe.
Man kommt nicht zur Ruhe hier.
Man kommt nicht zur Ruhe. Und der Siquan, der hört auf einmal, dass auf diesem nächsten fremden Schiff seine vermisste oder verschollene Schwester zu finden ist. Auf einem Wissenschaftsschiff. Und Mackenzie Calhoun sagt dann, alles klar, ich gebe dir einen Runabout. Der hat genug Reichweite und ist schnell genug, um die Sache zu untersuchen. Aber da ich nicht einfach irgendjemanden losschicken kann mit einem Runabout der Föderation, denn der Siquan gehört ja nicht zur Föderation, gebe ich dir meinen Sicherheitsoffizier, den Zack Kebron, mit, der Bricard. Und dann schickt er die beiden los. Und dann, das hatte ich halt komplett anders abgespeichert. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass es der erste Roman sich so wie der erste Teil von einem Pilotfilm anfühlt. Dann hört der Roman einfach auf.
Ja.
Dann hat man noch so eine kleine Stelle, wo man merkt, dass auf diesem Forschungsschiff, was da um Hilfe ruft, eigentlich eine Falle auf die beide wartet. Also das wird schon so angedeutet.
Mhm.
Und dann ist das Buch einfach vorbei. Das ist übelst frech.
Ja, voll der Cliffhanger.
Ja.
Aber auch ziemlich modern.
Ja, es hat jetzt niemals die Qualität von hier den Cliffhanger aus Ende der dritten Staffel aus TNG oder sowas. Aber das ist halt echt gemein, weil man dann halt so aufgepeitscht ist. Man will halt wissen, wie es weitergeht. Und der erste Roman, der ist eigentlich zu fast 60% eigentlich bloß dieses, wie kommt die Crew zusammen, wie sind die Charakter, also wie ist die Exposition dazu, wie kommt Mackenzie zu seinem Schiff und so weiter, wie werden die Einzelnen alle charakterisiert. Und dann fliegt es halt los, erst finden sie den Siquan, der sich aufs Schiff geschmuggelt hat, und später dann finden sie dieses Cambon-Schiff. Und dann fliegen die beiden halt los und versuchen, das nächste Schiff zu retten. Und dann hört es einfach auf. Also für mich war es frech.
Ja, aber auch irgendwie gut, weil man es frech fand. Also es hätte ja immer noch sein können, dass man das Buch irgendwie, typisches Star Trek Buch zu der Zeit, dass man einfach fertig liest und dann ist der Käse gegessen. Aber nein, es geht weiter und man will auch wissen, also ich wollte dann schon wissen, wie es weitergeht. Also gut gemacht.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Page-Turner, ne? Es ist total kurzweilig, ja. Und dann kommt halt der Cliffhanger, ja. Und dann kostet der nächste Roman halt, keine Ahnung, nur 4,99 € in Amazon Kindle, also für den Amazon Kindle oder sowas, und dann bist du halt dabei, dann liest du halt einfach weiter. Habe ich ja auch gemacht damals. Ist ja auch okay. Aber die ersten beiden Romane hätten eigentlich für mich als Gefühl, ne, dadurch, dass es halt auch so ein schmaler Band ist, ich meine, 160 Seiten ist nicht viel, hätte man jetzt eigentlich sagen müssen, dass es ein bisschen Geldmacherei ist, die beiden Romane einzeln zu veröffentlichen, weil die müssen halt eigentlich zusammen sein.
Ich weiß auch gar nicht, das ist echt ein bisschen blöd, dass bei den E-Books die Seitenzahlen nicht da drin steht, weil ich hatte noch gedacht, um Gottes Willen, schaffst du eh nicht, das Buch nochmal irgendwie zu lesen oder so. Also gerade so ein erstes Buch ist ja manchmal so ein bisschen herausfordernd, aber es ist dann doch echt schnell rumgegangen. Und jetzt, dass du sagst 160 Seiten, das erklärt es, warum ich dann doch nicht so lange dafür gebraucht habe.
Also. Mehr die Cross-Kult-Version ist halt ein bisschen länger, weil das noch dieses andere Appendix hat. Diesen Einleitungstext von Jörg Pröhl, oder wer hat ihn geschrieben?
Da müsste ich jetzt auch nochmal gucken. Aber es stimmt, da hängt noch was dran.
Ne? Und das E-Book hört bei 95% auf. So. Ja. Und hier in der Wikipedia steht, also bei Pocket ist es damals mit 158 Seiten an den Start gegangen. Ich habe es gerade nochmal aufgeschlagen. Ja.
Gut, ist aber also Pocket hat es ja getrennt, oder?
Bitte?
Entschuldigung. Nee, aber Pocket hatte das doch getrennt in House of Cards und Into the Void, und das zusammen war dann Kartenhaus bei Crosscult, oder? Beziehungsweise Captain Kaloon bei Heine.
Nee, also ich habe hier die Crosscult-Version als E-Book und da endet das mit House of Cards. Also mit, dass die beiden zu diesem nächsten Raumschiff fliegen.
Also, weil ich weiß nicht, wie es bei Pocket Books ist, habe ich nicht gelesen, nur ich habe halt gelesen, dass es zwei Teile sind, die zu dem deutschen Buch Kartenhaus wurden. Das meine ich nur. Also in Amerika waren es sogar zwei einzelne Bücher, was wir als ein Buch haben.
Okay.
So habe ich das verstanden.
Dann kann sein. Dann habe ich aber echt schnell gelesen, weil ich das jetzt in zwei Tagen nochmal gelesen habe, muss ich sagen. Komisch.
Also auf jeden Fall.
Ich gucke das jetzt bei Amazon nach.
Ja, guck mal. Weil wir können auf jeden Fall festhalten, ich hätte sogar so verstanden, dass in Amerika die Bücher noch kleiner waren. Aber guck bitte gerne nach. Weil dann wäre es ja noch schlimmer vom
Live-Recherche mit Wartemusik. Die Maya kann ja noch einen Karlauer raushauen. Soll ich die Jeopardy-Musik einspielen, ja? Jeopardy-Musik ab!
Oder, ja, nee.
Kartenhaus, Star Trek, Peter David.
Ja, das ist halt auch ein bisschen verwirrend, weil das erste Buch bei Pocketbooks House of Cards hieß und dann halt auf Deutsch Kartenhaus und
Huch! Ja, stimmt. Kartenhaus, Peter David im Crosskult-Version, 304 Seiten.
Oh Gott sei Dank, ich habe schon gedacht. Habe ich aber lang für 160 Seiten gebraucht.
Ja, das ist, weil ich den amerikanischen, den englischen Wikipedia-Artikel habe, weil da.
Ah. Es geht auch so schnell, weil es ist auch wirklich flüssig. Also so ein. Ist jetzt nichts, wo man ewig über jede Seite nachdenkt. Also man flutscht da schon gut durch.
Ist auch nicht schlimm, wenn man mal ein paar Zeilen überspringt.
Nee. Vor allem, wenn man es das zweite Mal liest oder so.
Ja.
Man weiß, worum es geht.
Wenn du dem Buch jetzt eine 10er-Wertung geben würdest, was würdest du ihm geben? Einmal als Buch und einmal als Star Trek-Buch.
Genau, das wollte ich jetzt nämlich fragen, weil es ist so ein bisschen unfair, weil bei Star Trek würde ich echt schon so mindestens eine 9 geben. Und so als Buchbuch vielleicht so eine 5 bis 6 oder so.
Echt so?
Also wenn es jetzt, doch, ich glaube schon. Weil vielleicht liegt es auch daran, dass ich in letzter Zeit auch relativ viel so richtig schlechte Bücher gelesen habe. Vielleicht bin ich davon auch ein bisschen beeinflusst, aber ich würde schon Doch. Wir sind großzügig heute. Oder ich zumindest.
Ich würde da nicht so hochgreifen. Ich würde sagen, für Star Trek, es ist halt... Ich meine, es ist zu derselben Zeit rausgekommen wie DS9. Es ist zu derselben Zeit rausgekommen wie die Star Trek-Filme aus TNG. Es ist in der Laufzeit von Voyager rausgekommen. Dann ist es halt doch nochmal ganz schön was anderes, weil es halt wirklich so eine Action-Geschichte ist. Und das ist, ich meine, es ist ja auch okay. Aber wenn ich jetzt als Star Trek-Buch sagen, da kann ich dem halt keine 9 geben, also da kann ich höchstens eine 7 geben. Weil es halt für mich nicht das macht, was ich von einem Star Trek-Buch erwarte. Andersrum würde ich aber halt auch sagen, es ist halt mindestens eine 6, weil es halt echt kurzweilige, lustige, unterhaltsame Literatur ist.
Okay, dann muss ich es vielleicht nochmal unterteilen. Vielleicht, ich meinte jetzt so Star Trek im Sinne zum Vergleich der Qualität von vielen Star Trek Büchern, die ich gelesen habe. Und vielleicht nochmal im Sinne von, wahrscheinlich wie du es eher meinst, so im Sinne von, was erwarte ich mir von einem Star Trek Buch als Star Trek Fan? Also wenn ich danach gehen würde, dann müsste ich auch eine 6 geben. Weil das eigentlich machen sie jetzt zumindest bis zu dem Punkt auch nichts groß Star Trek würdiges. Also keine großen Fragen irgendwie wälzen und so viel Neues haben sie jetzt auch nicht entdeckt und New Frontiers haben sie zwar überquert, aber da endet ja das Buch eigentlich. Also so gesehen.
Es ist halt ein Auftakt, ne?
Ja, es ist halt, das ist echt ein bisschen fies. Also ich würde sagen 6, 9, 6, je nachdem, wie man das so bewerten will. Also ich habe schon auch viele Star Trek Bücher gelesen, wo ich nur einfach das Ding genervt in die Ecke geknallt habe, weil hölzerne Figuren, obwohl man sie gekannt hat, also gerade auch bei der achten Staffel von Deep Space Nine, da gibt es ja so ein paar Bücher, wo man sich echt denkt, Leute, und dagegen ist halt dieses Buch jetzt echt eine Perle.
Ja, ich meine, es ist, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, so wie die einzelnen Portionen an Action, an wirklichen Sci-Fi-Tropen heißt das, ne? Ist, okay. Wie der Humor verteilt ist, wie die Action verteilt ist, wie so sexy Sachen, wie zum Beispiel Kalun schläft mit der orionischen Sklavin am Anfang oder sowas. Das taucht ja alles mit auf und wie das so verteilt ist. Habe ich so ganz krasse Vibes von so Sachen wie den Kelvin-Film. Dass diese Verteilung ganz anders als die 80er und 90er Jahre Star Trek Sachen sind, weil da halt immer so diese Hard Science Fiction Tropos drin ist, dass da tiefe Fragen und wirklich mal Sachen, über die man auch 2 Minuten mal nachdenken muss. Und für mich wirkt das ja alles wie so eine Skizze von Discovery. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, ja.
Also ich würde nicht mal sagen, dass es wirklich Deep Science Fiction sein will.
Nee.
Sondern das ist halt ganz bewusst so ein ausgeglichenes zwischen Action, Humor und ein bisschen Science-Fiction ist.
Vielleicht bin ich deswegen dann auch so großzügig, weil er will mir nicht irgendwas unterjubeln. Also er bringt mir praktisch in den ersten Seiten schon, was er vorhat, groß. Und ich bin halt auch einfach nur froh, dass es auch so handwerklich, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen doof anhört, aber so handwerklich weiß der Mann, was er mit seinem Buch macht. Er sagt mir, was er vorhat, mit diesem, wie du sagst, mit dem austarierten Anteilen. Das sind seine Figuren, die hat er gut entwickelt. Und das ist halt was, was ich vor allem früher auch oft bei Star Trek Büchern vermisst habe. Und deswegen bin ich vielleicht auch einfach so positiv eingestellt.
Was man der ganzen Sache zugutehalten muss, dass es dir nichts Falsches vormacht. Es will nicht mehr sein als das, was es ist. Und das ist wirklich, das ist wirklich ein faires Ding. Da ist keine Hochliteratur, es ist nicht keins der besten Momente von Star Trek, aber es ist auf jeden Fall im oberen Drittel von Star Trek Roman.
Auf jeden Fall.
Ganz einfach auch dem Fakt geschuldet, dass es früher halt ganz, ganz viel Schmutz gab.
Ja. Ja, und also so die neuen Romane, da bin ich zwar auch wieder eingestiegen, aber da komme ich auch nicht so ganz hinterher. Also ich habe auch noch nicht alles von Crosscult gelesen, bei weitem nicht. Und deswegen in meiner Erinnerung überwiegen halt immer noch so leider, oder je nachdem, wie man das betrachten will, ob leider oder nicht leider, aber die ganzen Erinnerungen an halt diese 90er-Bücher, wenn ich so über Star Trek-Bücher nachdenke.
Aber jetzt lass uns doch mal so gedanklich ein bisschen durch den Crosscult-Katalog, weil die ja mittlerweile alles haben, was in deutscher Sprache übersetzt in Europa rauskommt über Star Trek, läuft ja zurzeit über Crosscult. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt jemanden ein Buch empfehlen will oder einen Star Trek-Roman empfehlen will, der erstens mit Star Trek relativ wenig am Hut hat und schon gar nicht mit Science Fiction in Buchform viel am Hut hat, Dem würde ich sagen, das ist wirklich der perfekte Roman, um mal so reinzuschnuppern. Da braucht man kaum Vorwissen. Man hat nicht dieses ganze Star Trek Tech Blubber Blubber, was halt so sehr, sehr langweilt hier und da. Man hat nicht dieses ewige, die Charaktere werden eingeführt, das Schiff wird eingeführt, das grundlegende Problem wird eingeführt, sondern es geht zack direkt in die Action rein. Wenn man halt vielleicht eher einen jüngeren Leser von Star Trek Romanen überzeugen will, da würde ich jetzt nicht zu sowas wie Vanguard greifen oder Destiny, weil das halt wirklich so, gerade bei Vanguard ist es so eine Murder-Mystery-Geschichte, so ein bisschen noir-mäßig geschrieben. Da braucht man halt viel Anlauf, um da reinzukommen. Bei Destiny braucht man total viel, muss man praktisch alle Serien gesehen haben, um da wirklich mitzukommen. So, was haben wir noch? Prometheus funktioniert auch ganz gut, ist aber halt hat vom Ton her eine ganz andere Färbung. Was haben wir noch großartig? Die Klingon-Romane kann ich leider nur schwer empfehlen, muss ich sagen. Was haben wir noch?
Deep Space Nine, die 8. Staffel, da muss man ja alle Staffeln vorher gesehen haben.
Ja, sowieso, ne, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Die TNG-Romane, die funktionieren halt auch bloß, wenn der Cast für dich gesettelt ist. Also, oh Gott, das ist Denglisch, ey, tut mir leid. Wenn der Cast für dich alte Bekannte sind. So, wir haben The Fall, ich weiß nicht, ob du das kennst. Finde ich ganz, ganz toll, weil das hier und da ganz, ganz starke Garak-Momente hat. Und ich liebe Garak. Ist auch nicht so gut, weil man da halt auch viel Vorwissen braucht, was da halt so passiert ist, um die wirklich genießen zu können. Ich würde sagen, das ist wirklich so ein atypischer Roman, wenn ich jetzt sage, ich habe so einen, keine Ahnung, enthusiastischen Neuleser, so der mal ein bisschen Bock auf Kurzweil hat, dem drücke ich das Ding in die Hand und damit kann er Spaß haben.
Ja, kann ich nur zustimmen.
Jetzt lass mich mal ganz kurz noch meine Notizen durchgehen, ob ich noch irgendwas verpasst habe. Fällt dir noch irgendwas ein, was du über das Buch sagen möchtest?
Warte, dann gucke ich auch noch mal. Ich glaube, wir haben alles. Den Zack haben wir. Den Jellico haben wir gedisst.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, Sela und Soleta haben wir auseinandergehalten. Und den Bourgoin kann ich immer noch nicht aussprechen, aber das kannst du ja für mich machen. Alles wunderbar. Bourgoin.
Nee. Bourgoin.
Bourgoin?
Ich habe den einfach immer Birgie genannt, weil den Shelby nicht so anspricht.
Gute Idee, Birgie.
Das ist halt das Problem, ne? Wenn du das halt nicht... In den Serien ist das immer einfach, weil dann sagen sie halt, wie sich's anhört dann. Aber Und wenn du dann liest, du halt Bourgoin. Ich meine, wo packst du da das Genitiv-S hin? Weil er heißt Bourgoin, also Bourgoyne 172. Wo kommt das Genitiv-S hin?
Dem Bourgoin sein Ding.
Seine Schuhe dem hässlich. Sein.
Dem sei Schuh hier. Dem sein ihr Schuh.
Ja, der ist halt auch so richtig schön zotig. Der ist so richtig schrullig, wie er dann aus dem... Weil er merkt dann, dass die Seele irgendwas an ihm hat oder an ihm findet. Ne? Und dann geht er halt direkt drauf ein und so. Voll funktionsfähig. fand ich cool, fand ich angenehm. Ich fand diese ganzen Orwell-Vibe, die das mir gegeben hat. Diese Disco-Übereinstimmung. Ich fand's.
Ja, den guten Teil von Orb.
Ich hab kein einziges Mal bereut, dass ich den Roman gelesen habe und dass ich ihn jetzt nochmal gelesen habe.
Ja. Das freut mich, weil ich es mir ja gewünscht habe. Da habe ich nichts falsch gemacht.
Ja. Ist eine gute Leseempfehlung, muss ich sagen. Hast du gut gemacht.
Juhu.
Und das, was ich von der Serie gelesen habe bis jetzt, ich glaube, Märtyrer hatte ich da noch angefangen oder sowas. Also den dritten Teil. Ist jetzt auch dasselbe so. Also da ist jetzt kein großer Ausreißer dabei, dass es dann irgendwie noch mega deep wird oder irgendwas. Sondern das bleibt eigentlich so bei dem Format, wo es angefangen hat. Alles klar, dann würde ich sagen, wir können den Sack zumachen.
Hui.
Hui. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Und wir hören uns vielleicht irgendwann nochmal. Vielleicht hat die Maya noch irgendwann ganz tiefgründigen Einblick und eine Idee, was wir im Warpcast hier besprechen können. Eingeladen wirst du von mir natürlich immer wieder gern. Und möchtest du was noch dem Hörer mitgeben?
Lest das Buch.
Lest das Buch.
Also, auch wenn es jetzt nicht der diepe, heiße Scheiß war, aber also es war echt ein angenehmes Buch. Also gerade so für die Sommerzeit, oder? Wenn man eh in der Hitze sitzt und ein bisschen doof wird, dann macht das ja nichts, wenn man da Peter David mal nebenher liest.
Ja, und wenn man in der Sonne liegt und hier und da mal ein bisschen wegdöst, dann ist das auch nicht genau. Schlecht. Ganz gute Sache.
Ja, top.
Dann auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.